HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Wo ist der Ursprung unserer Welt? Was sind die kleinsten Teilchen, aus denen wir selbst bestehen und alles um uns herum? Und gibt es außerhalb unseres Universums vielleicht sogar unendlich viele weitere Universen? Es sind solche Fragen nach den Naturgesetzen von Raum, Zeit und Materie, mit denen sich die Physik beschäftigt. Doch immer öfter erliegen gerade Physiker der Versuchung, in den Naturgesetzen eine verborgene Schönheit zu suchen. Das behauptet die Frankfurter Physikerin Dr. Sabine Hossenfelder. Und sie wirft ihren Kollegen vor, in eine Sackgasse zu rennen. Denn die Schönheit ihrer Theorien lasse sich auch durch teure Teilchenbeschleuniger nicht belegen. Wie begründet die Physikerin ihre Kritik? Und warum produziert sie neben ihrer Forschungstätigkeit lustige Popmusikvideos mit eigenen Songs? Ich habe Sabine Hossenfelder in ihrem Büro im Frankfurt Institute for Advanced Studies an der Frankfurter Uni getroffen. Frau Hossenfelder, ich würde Sie bitten, mir mal spontan drei Dinge zu nennen, die Sie so richtig schön finden.
Grüne Wiesen mit Schmetterlingen, Wälder, Sonnenuntergänge. Sie sehen schon, ich bin mehr so der,
der romantische Naturtyp. Ja. Sind das so Kriterien für Sie, dass Sie das einfach auch als Situation mögen, was Sie schön finden?
Ich kann das sehr schlecht definieren. Das ist ja so eine emotionale Reaktion. Mhm. In den Naturwissenschaften, also wenn es halt um die Forschung geht, dann ist dieser Schönheitsbegriff ein bisschen besser zu definieren. Also wenn es zum Beispiel um wissenschaftliche Hypothesen geht, würde ich halt sagen, es ist einfach schön, wenn Sie die Natur beschreiben, so wie sie ist.
Das ist ja genau auch das Thema Ihres Buches, über das Sie schreiben. Da geht es nämlich darum, dass in Ihrem Forschungsgebiet in der theoretischen Physik es eine Suche nach Schönheit gibt. Was empfinden denn Physiker an einer Theorie als schön?
Ja, ich muss immer erst voraussagen, ich rede über bestimmte Teilbereiche der Physik. Das muss ich deshalb machen, weil mir die Kollegen sonst auf die Füße steigen. Es geht insbesondere um die Grundlagen der Physik. Also die Physik ist ja ein sehr großes Gebiet. Da gibt es sehr viele verschiedene Teilgebiete. Sie wissen schon, Festkörperphysik, Plasmaphysik, kondensierte Materie, Optik, Quantenoptik, diese ganzen Sachen. Darüber rede ich nicht. Es geht um die Grundlagen der Physik. Also Elementarteilchen, Quantisierung von Raum und Zeit, diese Sachen. Und da ist die Einfachheit von den Theorien erstmal so ein zentrales Kriterium. Und die sollen noch dazu, sollen sie bitteschön natürlich sein. Das ist so einfach ein mathematisches Kriterium, was man hinschreiben kann. Und außerdem auch noch elegant. Also es gibt diese drei Beiträge zur Schönheit, Einfachheit, Natürlichkeit und Eleganz.
Ich erinnere mich an unseren Mathematikunterricht vor langer Zeit in der Schule. Da hat die Mathelehrerin immer gesagt, das ist eine elegante Lösung jetzt gewesen, wie da zum Beispiel eine Formel aufgelöst wurde. Also so ganz abstrakt kann ich mir das vorstellen, dass es da Eleganz gibt. Spielt die Mathematik dabei auch eine besondere Rolle für diesen Schönheitsbegriff in dem Bereich der Physik, den Sie jetzt beschreiben?
Ja, sicherlich. Also in der theoretischen Physik sind grundsätzlich alle Theorien, mit denen wir arbeiten, mathematischer Form. Also es sind alles Gleichungen und damit müssen Sie dann halt rechnen. Also dieser Begriff der mathematischen Eleganz, den findet man sicherlich auch in der theoretischen Physik wieder. Es geht aber natürlich auch noch darüber hinaus, weil Mathematik alleine reicht nicht. Man muss ja auch damit noch tatsächlich versuchen, die Natur zu beschreiben. Also Sie müssen diese Mathematik irgendwie auf die tatsächlichen Beobachtungen abbilden.
Sie sagen, auch diese Suche nach Schönheit führt die Physik in eine Sackgasse, weil nämlich Theorien aufgestellt werden, die gar nicht mehr überprüfbar sind. Wie kann das sein, dass ausgerechnet Physiker, die ich mir jetzt so als rationale Naturwissenschaftler vorstelle, von so einem Schönheitsbegriff verführen lassen?
Ja, das ist keine neue Geschichte. Sie sagen das jetzt so, als ob das irgendwie gerade erst stattfinden würde. Das geht schon seit etwa 40 Jahren vor sich. Und zwar war das so, dass in den 70er Jahren hat man das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik mathematisch ausformuliert. Da gab es auch mehrere Nobelpreise dazu. Das hat sich ja sehr gut bestätigt. Diese Theorie benutzt man heutzutage auch immer noch. Die ist aber vielen Physikern nicht schön genug. Die können nicht glauben, dass das irgendwie das letzte Wort war. Da muss irgendwie noch mehr sein. Und deshalb hat man versucht, sich schönere Theorien auszudenken. Also mal ein Beispiel, ganz konkret. Im Standardmodell der Teilchenphysik gibt es drei verschiedene Kräfte. Das ist einmal die elektromagnetische Kraft, von der haben alle schon mal was gehört. Und dann gibt es die starke und die schwache Kernkraft. Und das funktioniert sehr gut, aber es wäre ja doch schöner, wenn wir nur eine Kraft im Standardmodell hätten. Und das nennt sich eine große vereinheitlichte Kraft, aus der muss man dann halt diese drei verschiedenen Kräfte wieder ableiten, damit es auf die Beobachtung passt. Und man kann sich Theorien ausdenken zu diesen großen vereinheitlichen Kräften, und das haben die Leute auch schon in den 80er Jahren gemacht. Und die ersten von diesen Theorien, die sind ausgeschlossen worden, einfach experimentell. Die führen zur Vorhersage zum Beispiel, dass Protonen nicht stabil sind, die sollen zerfallen. Danach hat man gesucht, das hat man nicht gefunden. Und dann haben aber halt die Physiker diese Idee von der großen Vereinheitlichung nicht aufgegeben, sondern was man stattdessen gemacht hat, ist, man hat sich kompliziertere Ideen für die Vereinheitlichung ausgedacht und die sind schwerer zu testen. Und das können sie einfach immer und immer wieder machen. Und am Ende haben sie halt Theorien, die sind im Wesentlichen nicht mehr testbar.
Und das macht es natürlich schwierig, weil das ja eigentlich ein Grundprinzip von Wissenschaft ist, Theorien auch im Experiment oder anderswo zu überprüfen. Sie zeigen aber in Ihrem Buch auch, dass das Ganze schon eine lange Geschichte in der Physik hat, dass man versucht hat, Schönheit oder ein höheres Ordnungsprinzip in der Natur zu entdecken und dass da häufig so ein religiöser Gedanke dahinter stand. Bei Isaac Newton zum Beispiel, der neu entdeckte Wahrheiten als ein Spiegel der Schönheit Gottes beschrieben hat. Wie ist das bei den Physikern heute, die ich mir als nicht besonders religiöse Menschen vorstelle? Woher kommt dieses Streben nach so einem Schönheitsgedanken oder nach irgendetwas, was ordentlich oder einfach oder natürlich erscheint?
Mein Verdacht ist so ein bisschen, dass die Physiker, die daran arbeiten, sich da so einen neuen Glauben ausgedacht haben. Anstatt dass man halt sagt, okay, Gott ist gut und Gott ist weise und er hätte die Natur natürlich schön gemacht und entsprechend müssen auch die Naturgesetze schön sein, redet man jetzt halt einfach nur von der Schönheit der Naturgesetze. So, wenn wir schon nicht Gott haben, dann haben wir wenigstens schöne Naturgesetze. Aber es ist halt tatsächlich einfach nur ein Glaube. Es gibt keinen besonderen Grund, wieso die Naturgesetze schön sein sollen. Und auf diese ganz spezielle Art und Weise, wie die Leute in diesen Gebieten sich das vorstellen, schon gar nicht.
Deshalb heißt Ihr Buch auch Das hässliche Universum, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. Das Interview in HR Info mit Dr. Sabine Hossenfelder, 1976 in Frankfurt geboren, Studium der Mathematik und der Physik und seit 2015 Forscherin am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Frau Hossenfelder, Sie kommunizieren ja auf allen möglichen Kanälen, nicht nur auf wissenschaftlichen, und verbreiten Ihre Ideen auch per Social Media, in einem Blog, in einem eigenen YouTube-Kanal. Und neben Erklärvideos zu physikalischen Fragen findet man da auch Musik von Ihnen. Wie kam es dazu, dass Sie Musik produziert haben?
Also ursprünglich habe ich mal gemalt mit Öl und Acryl als Student. Da habe ich auch ein bisschen Geld damit gemacht an der Seite. Das habe ich verkauft in so kleinen Galerien in Frankfurt am Hauptbahnhof. Reich wird man damit nicht, ne? Aber man kann so ein bisschen das Einkommen aufbessern.
Immerhin.
Und das habe ich lange Zeit gemacht und dann hatte ich zwei Kinder. Und Ölfarben und kleine Kinder, das verträgt sich nicht. Da habe ich gedacht, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich angefangen, Musikstücke zu komponieren. Ich habe schon immer gerne Gedichte geschrieben. Sie sehen ja auch, ich schreibe viel. Mit Worten kenne ich mich aus. Es ging mir ursprünglich eigentlich mehr um die Liedtexte.
Mhm. Aber machen Sie alles selbst? Also Sie singen sichtbar, Sie tanzen, das Ganze ist wie ein Videoclip, ziemlich professionell produziert.
Ja, ich mache das alles selbst. Hier und da muss mal jemand die Kamera halten. Ne? Also da ist irgendwie so das ein einfaches physikalisches Problem. Ich kann nicht gleichzeitig vor und hinter der Kamera stehen. Und da wird gelegentlich muss mal der Mann oder der Bruder ran, ja.
Mein Lieblingsvideo von Ihnen heißt I'm a little funny. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Man sieht sie da so eher zottelig und im Schlabber-T-Shirt, während sie in anderen Videos ziemlich aufgestylt sind. Aber da tanzen sie in einer Bibliothek herum und sie nennen sich selbst in dem Song ja funny, strange, weird, also so ein bisschen komisch und schräg. Sehen Sie sich selbst gerne so?
Ja, ich sehe mich so ein bisschen als der Außenseiter quasi überall. Wieso das kommt, weiß ich nicht. Das war schon mein ganzes Leben lang so. Schon in der Grundschule war ich schon immer das komische Kind, was irgendwie in der Ecke saß. Und mir wurde immer gesagt, spiel doch mehr mit den anderen Kindern. Und das ist auch immer noch so, ja. Also auch in der Physik, in den Communities, wo ich da halt irgendwie gewesen bin, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich passe nicht so wirklich rein. Ja. Mhm. Sie haben ja auch schon gesagt, ich habe ursprünglich Mathematik studiert. Ich komme auch in die Physik schon so von der Seite, mit diesem Hintergrund in der Mathematik. Vielleicht habe ich halt auch aus dem Grund so ein bisschen eine andere Herangehensweise an diese Probleme. Ich denke halt, dass diese Schönheitskriterien, um mal auf das Thema wieder zurückzukommen, die die Leute da benutzen in diesen Feldern, sie sind halt mathematisch einfach nicht wohl begründet. Und ich halte das einfach für keine gute wissenschaftliche Prozedur.
Und damit gehen Sie ja wahrscheinlich ziemlich vielen Ihrer Kollegen gewaltig auf die Nerven. Eine Zeitung hat Sie als Albtraum vieler Teilchenphysiker bezeichnet. Gibt es denn Leute in Ihrem Forschungsbereich, die Sie unterstützen in der Kritik, die Sie formulieren?
Das kommt jetzt darauf an, was Sie mit Ihrem Forschungsbereich meinen. Mhm. Also ich arbeite ja selbst nicht mehr in der Teilchenphysik. Das habe ich schon vor 10 Jahren aufgehört. Ich würde mich auch nicht mehr als Teilchenphysiker beschreiben. Das ist vermutlich wahr, dass ich der Albtraum vieler Teilchenphysiker bin. Nicht unbedingt wegen meiner Kritik von diesen Schönheitsargumenten, sondern wegen meiner Kritik der Idee, dass man einen größeren Teilchenbeschleuniger bauen sollte. Es ist aber so, dass in den anderen Bereichen der Physik außerhalb der Teilchenphysik mir sehr viele Leute zugestimmt haben mit der Kritik, die ich da erhoben habe, dass da einfach viel Unfug gemacht wird, der mit Wissenschaft nicht mehr viel zu tun hat.
Und das führt ja dann auch zu der relativ harschen Aussage, die Sie treffen, dass in dem Bereich, den Sie beschreiben, seit 40 Jahren eigentlich kein wissenschaftlicher Fortschritt mehr erzielt worden ist. Wie kann das sein, wenn gleichzeitig die Zahl der Artikel, die in Fachzeitschriften dazu erscheinen, so explodiert? Was läuft da schief im Wissenschaftsapparat?
Ja, also es ist einfach ein Fakt, dass es seit 40 Jahren keinen Fortschritt mehr gegeben hat in diesen Gebieten. Womit ich mit Fortschritt natürlich meine, man hat irgendwelche neuen Einsichten zur Beschreibung der Natur gefunden. Man hat natürlich ohne Ende wissenschaftliche Fachartikel veröffentlicht und ist zu Konferenzen gegangen und so weiter. Und wenn Sie mit den Leuten in den Gebieten reden, die werden mir wahrscheinlich sehr stark widersprechen, wenn ich sage, dass es da keinen Fortschritt gegeben hat, weil wenn man da drin steckt, dann sieht es so aus, als macht man Fortschritt, weil es wird ja was veröffentlicht. Mhm. Aber hinten rauskommen tut halt nichts. Diese Selbstkorrektur, von der man immer redet in der Wissenschaft, die setzt einfach nicht ein. Das ist ja nicht so, dass ich die Einzige bin, die das gemerkt hat, dass es da diese ganzen Theorien gibt, die werden immer schöner und immer weniger testbar und man schreibt trotzdem nach wie vor weitere Papers darüber. Man hört damit nicht auf, ich denke einfach deshalb, weil man nicht kann. Ja? Also man hat sich da in so eine Ecke manövriert. Wenn jetzt jemand anfängt, was anderes zu machen, kriegt er das nicht veröffentlicht. Und wenn sie es nicht veröffentlicht kriegen, kriegen sie keine Stelle, kriegen sie kein Geld, sind sie raus.
Sie haben das Stichwort Teilchenbeschleuniger genannt. Da geht es ja in der Tat um viel Geld. Beim CERN in Genf gibt es einen, da soll aber ein weit größerer gebaut werden, was zig Milliarden kosten würde. In Darmstadt wird einer gebaut, der jetzt auch gerade immer teurer wird. Wenn Sie sagen, das ist alles Unsinn, hier zu investieren, weil keine neuen Forschungsergebnisse zu erwarten sind, wo würden Sie das Geld investieren? Gibt es sozusagen Forschungsbereiche in der Physik, die Sie für vielversprechender halten?
Ja, aber lassen Sie mich anfügen, dass Sie den Teilchenbeschleuniger in Darmstadt nicht zusammenwerfen sollten mit dem Teilchenbeschleuniger, der am CERN geplant ist, weil die testen komplett andere Bereiche von den Theorien. Mhm. Hier in Darmstadt, da geht es ja mehr um die Struktur der elementalen Materie, ja, also Kernphysik, da werden Schwerionen aufeinander gehauen bei relativ niedrigen Energien. Am CERN geht es hingegen darum, dass man die höchsten möglichen Energien erreichen möchte, in der Hoffnung, dass man dort vielleicht doch neue Teilchen noch irgendwie findet. Dieselbe Hoffnung hatte man ja schon für den Large Hadron Collider. Da hat man das Higgs-Boson gefunden. Das Higgs-Boson war eine Vorhersage aus den 60er Jahren schon.
Also das ist aber auch ein Teilchen, was sozusagen da noch entdeckt worden ist.
Das ist ein neues Teilchen, ein neues fundamentales Teilchen, muss man dazu sagen. Es gibt außerdem noch zusammengesetzte Teilchen, die da entstehen in diesen Teilchenkollisionen. Von denen hat man auch irgendwie ein paar neue gefunden. Und Teilchenphysiker finden das natürlich alle ganz toll. Aber es wird ja schon lange davon geredet, dass man zusätzliche Teilchen erwartet, die das Standardmodell halt schöner machen sollen. Ja? Mhm. Also darum geht es. Das heißt, die sogenannte Supersymmetrie, da werden zusätzliche Teilchen vorhergesagt, die hat man alle nicht gesehen. Und das hat alles nicht funktioniert. Und jetzt, anstatt dass man halt irgendwie sagt, okay, diese Schönheitsargumente haben nicht funktioniert, hier gibt es nichts mehr weiter zu finden, sagt man jetzt halt, okay, wir müssen den nächstgrößeren Teilchenbeschleuniger bauen, vielleicht sehen wir es dann.
Sie haben das sehr strikt abgelehnt, aber gibt es Bereiche, wo Sie sagen würden, da lohnt sich die Investition? Ist zum Beispiel die Astrophysik, die ja jetzt gerade ein schwarzes Loch präsentieren konnte, auf einem Foto in Anführungszeichen, so ein Bereich, wo man sagen kann, wow, da geht's richtig voran?
Ja, Astrophysik ist ein Gebiet, wo wir im Moment halt einfach Daten haben, von denen wir nicht genau wissen, was sie uns jetzt sagen wollen. Ja, also die Theorien, die wir haben, können einfach nicht erklären, was wir sehen. Da geht es um diese Probleme mit der sogenannten dunklen Materie und der dunklen Energie. Da wissen wir nicht wirklich, was es ist. Ja, ich denke, dass das ist ein Gebiet, wo Investitionen derzeit wesentlich vielversprechender sind.
HR Info, das Interview mit Sabine Hossenfelder, Physikerin am Frankfurt Institute for Advanced Studies und Autorin des Buchs Das hässliche Universum, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. In dieser Sendung, Frau Hossenfelder, gibt es immer eine Kiste. Die kommt jetzt, das ist die HR Info Interviewbox und die dürfen Sie jetzt mal aufmachen.
Da ist eine Tüte drin vom Bäcker.
Mhm.
Okay. Und da soll ich jetzt gucken, was drin ist.
Mhm.
Wird jetzt geraschelt. Okay, es sind Mini-Schokocroissants. Danke, sehr schön. Und ein Nuss.
Wahrscheinlich ist der Begriff für Sie als Physikerin besetzt, aber ich würde das als Teilchen bezeichnen.
Okay. Wollen Sie die jetzt beschleunigen?
Oder auswählen. Also wenn Sie mögen, können Sie auch gerne irgendwo reinbeißen. Oder später.
Ja, dann schmatze ich Ihnen ins Mikro.
Geht das Interview nicht so gut. Gibt es jetzt eine Auswahl, die Sie treffen würden bei den Teilchen, die Sie da sehen?
Wieso wollen Sie wieder mitnehmen? Ich nehme die alle.
Ja, ja, okay. Aber was wäre Ihr Liebstes? Was nehmen Sie als Erstes?
Das Nusseck hier. Die finde ich gut.
Okay. Ich frage deshalb, weil Sie gerade in Ihrem Wissenschaftsblog namens Back Reaction über den freien Willen gesprochen haben und darüber, wie Menschen Entscheidungen treffen.
Ich habe gedacht, da habe ich was über Nussecken geschrieben. Nein.
Nee, aber ich würde gerne wissen, wie so eine Entscheidung zustande kommt. Sie sagen ja, der Mensch besteht wie alles um uns herum auch aus Teilchen, die irgendwie in Bewegung sind. Jetzt nicht Teilchen vom Bäcker, sondern physikalisch gesprochen. Gelingt es Ihnen, sich selbst als so eine Ansammlung von Teilchen zu sehen? Und was passiert mit Ihnen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich für so ein Teilchen entscheiden?
Ich kann Ihnen nur was sagen über die grundlegenden Naturgesetze. Als Physiker kenne ich mich damit aus.
Mhm.
Die Naturgesetze, die wir derzeit kennen, die funktionieren alle auf dieselbe Art und Weise. Und zwar so. Sie geben mir irgendeinen Zustand von einem System zu einer bestimmten Zeit. Ja, also zum Beispiel Sie selbst oder dieser Tisch oder Billardtisch ist irgendwie so ein Beispiel, was die Leute irgendwie gerne machen. Und jetzt habe ich ein Gesetz, das ist eine Gleichung, eine sogenannte Differentialgleichung, mit der kann ich ausrechnen, genau was der Zustand dieses Systems zu allen späteren Zeiten ist. Das heißt, wenn ich den Anfangszustand weiß, dann kann ich mithilfe dieser Gleichung den Zustand zu allen späteren Zeiten einfach ausrechnen.
Das heißt, das ist vorherbestimmt?
Das ist vorherbestimmt. Bis auf Quanteneffekte.
Mhm.
Weil in der Quantenmechanik gibt es nicht nur diesen Zusammenhang zwischen dem Anfangszustand und dem Endzustand, sondern es gibt noch eine zweite Gleichung, die man benutzen muss, das ist das sogenannte Messpostulat. Das Messpostulat, das bringt die berühmt-berüchtigte Quantenunbestimmtheit rein. Also, dass man, wenn man eine Messung macht, kann man nur sagen, mit der Wahrscheinlichkeit 50-50 geht der Ball links oder rechts.
Also da ist ein Element von Zufall drin.
Das ist zufällig, genau. Ja.
Jetzt ist da auf der einen Seite das Vorbestimmte, auf der anderen Seite das Zufällige. Wo bleibt das Individuum, Sabine Hossenfelder, die jetzt sagt, die Nussecke schmeckt mir von den dreien am besten und ich entscheide mich dafür, wenn es sowas wie freien Willen, wie Sie schreiben, gar nicht gibt?
Ja, können Sie mich fragen jetzt, was ist denn ein Individuum? Ein Individuum ist zusammengesetzt aus vielen Teilchen und diese Teilchen folgen halt den Naturgesetzen. Und ich denke, wenn wir halt so eine Entscheidung machen, um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie entscheide ich denn jetzt, welches von diesen leckeren Teilchen hier ich gerne haben möchte, dann nehme ich erstmal viel von der Information, die ich schon habe. Ja? Also ich habe die alle schon mal gegessen, ich weiß ungefähr, worum es geht, welches von denen hat mir denn am besten geschmeckt. Das ist alles Information, die ich irgendwie habe. Und dann kommt vielleicht irgendwie noch so ein zufälliges Element irgendwie dazu, weil da, ich weiß nicht, in irgendeiner Synapse, da macht es gerade irgendwie Pieps oder sowas. Ja? Und dann nehme ich halt lieber dies anstatt das andere. Aber mit freiem Willen hat das meiner Meinung nach alles nichts zu tun. Das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was genau Sie mit freiem Willen meinen. Es gibt Leute, die sagen, okay, das ist deshalb freier Wille, weil niemand vorher wusste, was ich machen würde. Das stimmt auch durchaus. Sie wussten es nicht, vermutlich wusste es sonst niemand auch nicht. Ich wusste nicht, was in der Tüte war, ich wusste es selbst also auch nicht. Das ist aber irgendwie so eine, ich halte das irgendwie für eine nicht besonders hilfreiche Art von freiem Willen. Ja? Also nur weil es keiner weiß, heißt ja nicht, dass da jetzt irgendwas frei dran war.
Sie haben zwei Kinder, zwei Töchter, die hängen ja auch in Ihrem ansonsten etwas spartanischen Büro an der Wand als Foto. Da haben Sie es aber ja sicher auch mit einem sehr starken Willen zu tun, mit ausgeprägten Charakteren und Persönlichkeiten. Wie gelingt es Ihnen im Alltag, dieses Bild jetzt zum Beispiel von Ihren Töchtern zusammenzubringen mit diesem physikalischen Wissen, was Sie haben über die Vorbestimmtheit einerseits und das Zufällige andererseits?
Ja, ich habe mich sehr lange damit rumgeplagt, wie man das zusammenkriegt. Und inzwischen gelingt es mir. Ich denke, das liegt einfach daran, wir verhalten uns, als ob wir einen freien Willen hätten. Das ist einfach was, womit wir geboren sind und was man deshalb auch benutzen kann. Also selbst wenn ich weiß, dass ich eigentlich keinen freien Willen habe, kann ich das trotzdem benutzen. Diesen Gedanken, dass ich irgendwie eine Auswahl mache, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich vorher bestimmt war.
Sabine Hossenfelder in HR Info, das Interview, Physikerin am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Wir haben darüber gesprochen, dass die Physik in immer weitere Bereiche vorstößt, die eigentlich unserer unmittelbaren Erfahrung überhaupt nicht zugänglich sind. Entweder winzig kleine Teilchen oder es geht um eine Vielzahl von Universen mit unendlicher Ausdehnung. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Grenze dessen, was Menschen verstehen können, auch nachvollziehen können, wenn es um solche Theorien geht?
Das ist eine gute Frage, ja. Also ich denke, dass sicherlich dem menschlichen Verstand irgendwelche Grenzen gesetzt sind, ja. Mein Kopf ist nur so groß, irgendwann passt nichts mehr rein. Ich denke aber nicht, dass wir diese Grenzen jetzt schon erreicht haben. Und natürlich tun wir auch viel, um unseren Verstand auszudehnen, sodass es nicht nur unser Kopf ist, der uns erlaubt, mehr zu verstehen. Ja? Also wir benutzen dann zum Beispiel Computer. Computer können viele Gleichungen lösen, die wir im Kopf nicht mehr lösen können. Ja, aber es ist eine offene Frage. Ja? Also ich denke, da weiß irgendwie keiner wirklich eine Antwort drauf, ob wir letzten Endes in der Lage sein werden, die Gesetze der Natur im Gesamten zu verstehen oder ob wir irgendwann einfach an ein Limit geraten, wo wir nicht mehr weiterkommen. Das ist die eine Art von Limit, über die man sich Gedanken machen kann. Die andere Art der Grenzen, die wir irgendwie erreichen könnten, sind einfach durch die Natur selbst gegeben. Also ein typisches Beispiel ist das frühe Universum. Wenn Sie versuchen rauszufinden, was im frühen Universum vor sich gegangen sind, denn Sie können ja nicht hinreisen, ne? Also was wir halt machen, ist, dass wir so viel wie möglich heute beobachten und uns dann zugute machen, dass die Ausbreitung von Informationen halt eine gewisse Zeit braucht. Das heißt, wir gucken im Wesentlichen in die Vergangenheit zurück. Aber je weiter wir zurückgucken, desto schlechter sind die Daten, ja? Desto weniger Zahlen haben wir, mit denen wir arbeiten können. Und ich denke, man wird dort einfach irgendwann Grenzen erreichen, in der man keine guten Aussagen mehr machen kann. Und alles, was dann davor kommt, sind im Wesentlichen Geschichten, die wir uns ausdenken können.
Das war HR Info, das Interview mit Dr. Sabine Hossenfelder, Physikerin am Frankfurt Institute for Advanced Studies und Autorin des Buchs Das hässliche Universum, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt, erschienen im S. Fischer Verlag. Das Interview in HR Info gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.